herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger und wenn du schon öfter diesen Podcast gehört hast, dann weißt du, dass ich hier jede Woche Geschichten aus den Kitas erzähle, die ich entweder selbst erlebt habe oder die andere erlebt haben und wo ich festgestellt habe, oh, da gibt es so ein paar Sachen, das sind gar nicht unglückliche Einzelfälle, sondern die gibt es flächendeckend. Und dagegen möchte ich vorgehen. Ich möchte mehr Empathie in den Kitas, ich möchte mehr Fachwissen vor allem in den Kitas und ich versuche, das jede Woche hier so ein bisschen entsprechend zu verpacken, sag ich mal. Also entsprechend mit Beispielen und dann eben auch das Fachwissen dazu. Und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg einfach ein bisschen mehr erreichen können. Und manchmal lade ich mir dann auch Leute in den Podcast ein, die zu einem bestimmten Thema einfach was zu sagen haben. Und in diesem Sinne habe ich mich mit Dirk Fiebelkorn unterhalten. Dirk ist Jungenpädagoge und hat eine ganze Menge zu sagen zum Thema, warum brauchen wir überhaupt eine Jungenpädagogik? Was ist überhaupt männlich? Sind die eigentlich einfach nur aggressiv? Geht das nicht alles auch ein bisschen harmonischer? Dürfen die mit Waffen spielen? Dürfen die das nicht? Was ist der Sinn dahinter? Gibt es überhaupt einen Sinn? Das alles habe ich mit Dirk besprochen und ich wünsche euch super viel Spaß mit der Folge und wir hören uns dann am Ende nochmal. Hallo Dirk, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast für mich und für uns eigentlich in der naiven Welt. Und jetzt fände ich es total toll, wenn du dich einmal kurz vorstellst, für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, hallo Fea, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann hier. Ja, was erzähle ich von mir? Also ich bin Erzieher, ich bin Jungenpädagoge, ich habe eben viel mit Jungen zu tun, bin auch Referent in dem Bereich und da spielt sich alles ab von dem Kita-Elternabend bis hin zur Uni, wo ich Lehrer fortbilde. Alles so zum Thema Jungenpädagogik. Ja, im Grunde das so das Gröbste. Ich bin in Schleswig-Holstein, bin dort auch sehr aktiv, was dann ja unser Bundesland angeht. Da bin ich in der Landesarbeitsgemeinschaft und wir bilden zum Beispiel Jungenpädagogen fort, dann in einer Weiterbildungsreihe. Solche Dinge mache ich auch. Oder ich bin in der AWO in Stormarn in unserem Landkreis und bin dort für die Jungenpädagogik verantwortlich quasi.
Ja, krass, das ist ganz schön viel, was du machst, ne? Ich habe dich ja über Instagram gefunden, quasi, ja. Und ich dachte am Anfang so, hä, was ist denn jetzt Jungenpädagogik? Ja. Also ich bin jetzt nicht ganz neu in der Pädagogik, aber ich hatte das als Begriff irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Und ich muss auch sagen, zuerst hatte ich so ein Aber, ne? Wir gendern ja jetzt immer alles und es wird immer so drauf geschaut, dass das irgendwie gleichberechtigt ist und Jungs können auch rosa tragen und so. Mhm. Und dann hatte ich kurz so ein Aber und ich könnte mir vorstellen, dass das anderen auch so geht. Vielleicht kannst du erklären, warum brauchen denn Jungs überhaupt was anderes wie Mädchen? Oder ist das überhaupt so? Oder habe ich das jetzt komisch interpretiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist auch die Frage, wie du ja auch gemerkt hast, dass das halt ganz viele irritiert. Warum gibt's jetzt auf einmal Jungenpädagogik? Ne, weil doch, wir wollen doch gerade so diese spezielle Situation nicht mehr haben. Aber genau im Grunde, das ist so ein bisschen der Auftrag des Ganzen. Man muss sich das so vorstellen, also wir hätten gerne schon, dass niemand aufgrund seines Geschlechts, also junge Mädchen, wie auch immer, da irgendwie benachteiligt ist. Ne? Leider ist das ja noch ganz viel der Fall. Wenn man dann zum Beispiel in der Schule guckt, dann sind, was Bildung angeht, Jungen immer irgendwie benachteiligt, weil das Schulsystem für ganz viele Jungen dann nicht passt. Ne? Was dann auch die Frage ist, warum das so ist. Aber es ist erstmal so, dass das bei ganz vielen der Fall ist. Oder dann auch später bei Erwachsenen ist es ja wieder dann andersrum. Ne? Also dass man dann ja, dass dann die Männer dann wieder im Patriarchat sind und dann da einen loslegen und so weiter. Also es gibt dieses Ungleichgewicht noch da, also das ist noch da. Also wir müssen da erst hinkommen und die Jungs da zu unterstützen und denen da zu helfen, das ist im Grunde die Aufgabe der jungen Pädagogik. So kann man das im Groben sagen.
Okay, ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Also ich hatte mir in meinem Kopf schon so ähnlich was auch gedacht, aber ich bin da nicht die Expertin dafür. Deshalb dachte ich, ich frage dich das jetzt. Wenn ich dich da habe, dann frage ich dich das. Und wie genau funktioniert das? Also ich habe bei dir auf dem Kanal schon so ein bisschen gesehen, du gehst dann auch zum Beispiel auf Elternabende, da geht's dann drum, wenn so Rangelecken zum Beispiel eingerichtet werden, dass es dann da Sorgen gibt, dass da irgendwie Gewalt verherrlicht werden könnte oder sowas. Und witzigerweise war das dann auch so das Erste, was ich damit verknüpft habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich gar nicht darum geht. Also wie genau funktioniert denn so eine Jungenpädagogik? Also, oder kann man das einfach so sagen?
Also auch da ist die Frage natürlich super interessant. Und die Antwort ist im Grunde durch die Vielfalt. Also das, was wir ja gerade nicht wollen, ist, so und so soll das alles sein. So muss ein Junge sein, so muss nachher ein Mann sein und so. Das heißt, jeder Junge soll sich ja zu einem Mann so entwickeln, wie er das gerne möchte und vor allem, wie es ihm gut tut. So, also es geht um eine gute Entwicklung. Und deswegen kann man da auch immer schlecht so pauschalisieren. Es gibt aber so ein paar Themen, die den Jungen häufig zugesprochen werden, also wie das Kämpfen oder ne, Bewegung ganz viel in bestimmten Bereichen, so konfrontatives Verhalten, Selbstdarstellung. Also da gibt es so ein paar Sachen, die da immer so sehr in die Richtung gehen. Und da geht es dann im Grunde darum, damit ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen zu erklären. Also wenn ich zum Beispiel bei einem Elternabend bin, dann sind so typische Themen eben wie das Kämpfen, was du gerade gesagt hast, oder auch Waffenspiele. Ne? Das kennen wir auch aus der Kita, wo die Jungs dann so peng, du bist tot und so. Und da geht es dann bei mir darum, also wenn ich als Referent dann irgendwo hinkomme, so ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen und eben dafür zu werben oder dafür das aufzuzeigen, die Jungs einfach besser zu verstehen und zu merken auch, dass man selber einige Dinge im Kopf hat, die zu hinterfragen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Also als Beispiel, mit dem Kämpfen haben wir als Erwachsene ganz häufig automatisch die Gewalt als Thema mit dazu. Und Kämpfen hat erstmal überhaupt nichts mit Gewalt zu tun. Genauso wie zum Beispiel Sprache erstmal überhaupt nichts mit Gewalt zu tun hat. Also das ist ja etwas sehr Neutrales erstmal. Und dann ist es die Frage, wie benutzt man die Sprache? Möchte man jemanden beleidigen oder möchte man jemanden loben oder ihm schöne Dinge sagen? Ne? Und so geht das eben auch mit dem Kämpfen. Nur das Kämpfen ist für uns Erwachsene immer gleich konfrontativ, gegeneinander. Und ich kämpfe zum Beispiel eher miteinander. Ja, wo es dann darum geht, sich gegenseitig im Grunde so herauszufinden, wer ist der andere? Was kann ich eigentlich selber? Ne? Wie stark bin ich? Was ist mein Körper? Den zu entdecken, was kann ich? Ne? So in diese Richtung. Und wenn ich dazu einen Partner habe, dann macht das viel mehr Spaß und ist viel mehr interessanter. Also es ist interessanter letztendlich und es fördert halt total das Miteinander. Also eigentlich, wenn man richtig kämpft, dann geht es ganz viel um Empathie, um das Miteinander, um Gruppenkontakt und damit auch den Selbstkontakt. Das sind jetzt schon sehr abstrakte Bezeichnungen. Aber da geht's so hin. Oder zum Beispiel auch bei diesen Waffenkämpfen haben wir als Erwachsene immer ganz schnell die Verbindung zum Krieg und vor allem zu dem realen Krieg. Und das kann natürlich sein, dass das bei den Kindern so ist, so ein bisschen. Aber man muss sich bewusst werden, dass die das gar nicht, oder wahrscheinlich, kommt natürlich auf die Kinder an, aber gar nicht so empfinden. Also für die, die wissen gar nicht, was ein echter Krieg überhaupt ist. Es sei denn natürlich, sie haben ihn wirklich erlebt. Ne?
Ja, aber was würdest du jetzt sagen, wo dann das herkommt? Weil dieses Phänomen mit diesem Peng, du bist tot oder so, das gibt's, glaube ich, in jeder Kita und in jeder Kita gibt es dann auch Leute, die sofort sagen, nein, das machen wir hier aber nicht. Aber woher kommt jetzt der Drang von Kindern? Ich weiß jetzt nicht mal unbedingt, ob das nur Jungs sind tatsächlich. Aber woher kommt dieser Drang, das zu spielen? Was steckt da dahinter? Die bezwecken ja irgendwas damit.
Also es ist eine sehr schwierige Frage und eine sehr... Ja, also auf die Frage kann man nicht ganz eindeutig sagen, ja, das ist einfach so und so und deswegen passiert das. Es gibt auch verschiedene Ideen dahinter. Also das, was ich zum Beispiel, um da mal von der anderen Seite zu kommen, sehr häufig so mitkriege, ist, warum überhaupt, wenn ich mit Jungen arbeite, ich arbeite ja auch mit Mädchen, ne, aber wir sind ja jetzt mal bei Jungpädagogik. Ja. Und wenn ich mit Jungen arbeite und die holen sich so ein Schwert oder basteln sich da irgendwas, oder auch irgendwelche anderen Waffen, dann geht's halt, so ist meine Erfahrung mit den meisten, mit denen das, ne, nicht immer, aber ganz häufig, es geht eher so darum, ein Tool, etwas zu haben, was die eigenen Fähigkeiten erweitert. Das heißt, im Grunde ist so ein Schwert, kann man sich so vorstellen, die Verlängerung des Armes. So, ich habe mehr Möglichkeiten, ich kann mehr machen. Das ist so die erste Idee, die ich ganz häufig so dahinter spüre und meine zu erkennen. Und dann geht das Ganze eben weiter. Also wenn es in diese Waffen geht, wo sie anfangen zu schießen, das kann auch ganz romantisch der Flitzebogen sein, aber eben auch heutzutage die Laserkanonen und sonst was. Da geht es dann auch darum, ich mache hier etwas und habe die Möglichkeit, dass da hinten etwas auf mich reagieren muss. So, also ich habe eine Art Selbstwirksamkeit. Und wenn man jetzt eben diese Jungs ganz häufig erlebt, wo sie den ganzen Tag, ich mach's jetzt mal sehr platt, ne, den ganzen Tag gesagt bekommen, was sie zu tun haben und was nicht und wo eben das Limit ist, ja, was nicht geht, was sie nicht können, dann möchten sie, so erlebe ich das ganz häufig, auch mal jetzt eben diese Selbstwirksamkeit erleben und möchten sich als die Helden und sonst was sehen und selbst darstellen. Und dann kommt auch ganz häufig unsere Medien ins Spiel. Und wenn die dann natürlich auch früh bestimmte Serien gucken oder ähnliches, dann wird das natürlich alles dahingehend unterstützt. Ne? Das sind dann plötzlich die Helden, die alles mit dann eben doch Gewalt dort lösen und so weiter. Also das sind Dinge, die ich häufig erlebe. Ich erlebe aber auch genauso dann den, weiß nicht, Dreijährigen in der Kita, der sowas vielleicht noch nie gesehen hat, weil er dann auch keine älteren Geschwister hat oder so. Aber der steht dann da mit seinem imaginären Wasserschlauch vom Feuerwehrmann und sagt, ey, ich spritze euch alle nass. So, und da sieht man dann auch schon, das hat eine ähnliche Dynamik des Ganzen. Und ich meine damit, nee, ist alles super und schießt euch mal alle kräftig ab und so. Aber das, was häufig fälschlicherweise nicht gesehen wird, ist, wo ist die Gefahr? Die Gefahr, die Gewalt, ja? Das ist die Frage, die sich nicht gestellt wird. Denn die meisten sehen Gewalt, weil sie das Ganze mit dem echten, realen Krieg verbinden. Und dann haben sie das Gefühl so, okay, dann ist da jetzt Gewalt drin. Aber wenn man sich das mal anguckt und wie die miteinander spielen, die haben sich ja verabredet. Also für mich ist Gewalt das, ganz salopp gesagt, wenn der eine mit dem anderen was macht, was der nicht will. So. Und das passiert da ja so nicht. Also die haben sich ja alle verabredet dazu, es klingt jetzt so komisch, aber wir schießen uns jetzt mal alle ab. So. Und da ist erstmal ein Konsens, da ist keine Gewalt. Und das sind Dinge, mit denen ich dann halt in der Kita über eben die Fachkräfte gemeinsam, also wir reden dann darüber und dann fangen wir an, das zu differenzieren. Was ist mein Bild des Ganzen gewesen, vielleicht sogar, hoffentlich? Und was ist es jetzt neu und wie gehe ich damit um? Und ich muss das immer noch nicht alles gut finden, aber ich erkenne jetzt, dass da was anderes dahinter steckt. Das wäre so.
Ja, es ist nicht so, man kann es nicht so einfach zusammenfassen. Ich ahne das. Wenn ich jetzt aber keinen jungen Pädagogen in der Nähe habe, der das meinem Team erklären kann, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich eine Kollegin oder einen Kollegen habe, der oder die da jetzt echt ein Thema hat und das eigentlich immer nur unterbinden möchte? Gibt's irgendwas, was ich den Kolleginnen dann sagen kann, was vielleicht hilft, dass es doch stattfinden kann?
Also man kann natürlich ins Konfrontative gehen und denen ganz klar sagen, okay, das grundsätzliche Verbot von solchen Waffenspielen oder wie auch immer man die nennt, ist unpädagogisch. Das kann man denen auch so von Latz knallen. Ist nicht immer so hilfreich. Aber man kann natürlich von der Seite kommen, dass man sagt, okay, ich habe da mal irgendwie diesen Dirk Fiebelkorn, gerade bei Insta, Kaffee mit Dirk, gesehen. Und der hat da so und sowas erklärt. Wollen wir uns das nicht mal angucken? Das ist so die Idee, die ich dann so rüberbringen würde.
Du hattest gesagt, dass da ja keine Gewalt ist eigentlich, ne? Solange die sich so verabredet haben in ihrem Spiel, dann ist da keine Gewalt. So, und jetzt gibt's ja aber zum Beispiel Fachkräfte, die dann unterbinden, wenn jetzt zwei Jungs miteinander spielen und das wird sehr wild, da muss es jetzt noch nicht mal irgendwie um Kämpfen oder irgendwas gehen, die sind vielleicht einfach nur laut und rennen da irgendwie rum und so weiter.
Ja.
Da ist, geht das auch in die Richtung? Also könnte ich da auch einfach sagen, hey, das ist jetzt irgendwie unpädagogisch, lass uns mal gucken, was da die Jungenpädagogik dazu sagt, weil man sollte denen vielleicht nicht ihre Freundschaft verbieten, oder ist das ein ganz anderes Schiff?
Also es geht, würde ich sagen, im ganz Groben in die Richtung, weil da eben auch ein Unverständnis ist. Also was ich auch ganz häufig erlebe, wenn mit Jungen gearbeitet wird, dann ist so dieses, es muss immer eine gewisse Harmonie herrschen. Und dass die Harmonie aber auch eine Disharmonie sein kann, dass es knistern kann, dass es knacken kann und ne, dass da was passiert, dass da Spannung ist, dass das eine Situation ist, die auch was Tolles sein kann. Das erlebe ich immer wieder bei einigen Fachkräften, dass die das nicht sehen. Also da sehe ich auch die Gefahr drin. Und eines der wichtigsten Messages in der jungen Pädagogik ist einfach, wenn nicht sogar die wichtigste, ist, an den Ressourcen anzusetzen. Also ich muss da gucken, dass ich die Jungen positiv sehe, dass ich da auch Bock drauf habe, ganz salopp gesagt, mit denen zu arbeiten, dass ich weiß, dass das auch mal ordentlich mich Power kosten kann und dass da mal richtig was los ist. Und ich brauche hier nicht denken, dass hier immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und es muss auch nicht sein, so. Und das ist also sehr konfrontatives Verhalten, sehr Action, sehr gerade raus. Das gibt's halt häufig, was ich dann da erlebe. Und wer damit nicht zurechtkommt, sage ich jetzt mal ganz hart, der sollte halt auch einen Beruf wechseln, weil der sollte dann nicht mit den Kindern arbeiten. Also man muss das schon abkönnen. Und sobald jemand irgendwie die Regeln durchbricht oder eben eine Disharmonie ins Spiel bringt, da darf ich den, in diesem Fall ja den Jungen, wenn wir jetzt über Jungen reden, dann darf ich nicht dieses, also darf ich plötzlich kein negatives Bild für den aufbauen. Ich muss den immer noch als den Positiven sehen. Denn das hat auch seinen Grund, was der da macht. Na, das ist nicht, da kommt kein Junge an, der böswillig, selbst wenn da einer ankommt, der böswillig alles kaputt machen will und so weiter, dann hat der einen Grund. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist zu denken, ich sag's jetzt mal ganz salopp, das wäre jetzt ein schlechter Mensch oder sowas. Gar nicht. Also es ist eher dann so, hey, jetzt habe ich meinen pädagogischen Auftrag und ich habe Bock auf den Jungen, ich habe Bock mit dem zu arbeiten, das finde ich interessant und ich will dem helfen, weil das garantiert eine Situation ist, die nicht gut ist auch für ihn, also muss ich ihn irgendwie unterstützen, also eher etwas Verbindendes und nicht etwas Ablehnendes, und das erlebe ich halt immer wieder, wenn mit Jungen gearbeitet wird, was sie spielen auch häufig, wenn da jetzt solche, machen ja nun nicht alle Jungen den ganzen Tag, ne, gibt ja auch nicht die Jungs, aber wenn ich das öfter habe, so dieses konfrontative Verhalten, auch dieses mal gegeneinander und so weiter, wenn ich das halt da habe, dann kann ich nicht anfangen, da einen negativen Blick auf die Sache zu kriegen, weil dann bin ich nicht mehr reflektiert, dann bin ich keine Fachkraft mehr, und man, das muss man abkönnen. Es gibt so einen schönen Satz, mal gucken, ob ich den zusammenkriege, Sinn unserer Arbeit ist nicht eine störungsfreie Zeit, sondern soziales Lernen. Und viele, habe ich das Gefühl, fühlen sich gerade von Jungen immer gestört. Und wenn eine Störung da ist, haben viele das Gefühl, das darf jetzt hier so nicht sein. Und ich muss das ausschließen. Und wenn ich das ausgeschlossen habe oder das verboten habe oder sonst was, dann kann ich weiterarbeiten. Dass aber eigentlich jetzt gerade unsere Arbeit losgeht erst richtig. Und dass es jetzt anfängt, so kritisch zu werden und zu, ja, jetzt kommt die Energie ins Spiel und jetzt werden wir erst richtig aktiv. Das haben irgendwie so einige, glaube ich, noch nicht so ganz auf der Pfanne. Ich hoffe, ich konnte jetzt die Frage so ein bisschen beantworten.
Ja, doch. Also ich dachte gerade, das trifft ja auf viele Themen einfach zu in Kitas, ne? Dass da Leute sich dann irgendwie gestört fühlen oder die müssen dann verschiedenste Dinge plötzlich lernen, obwohl das jetzt einfach gerade nicht geht. Es gibt ja gewisse Dinge, die vielleicht vorher noch gelernt werden, bevor sich jetzt jemand an 100 Regeln halten kann, zum Beispiel.
Ja.
Und dann ist ja auch immer die Frage,
Also es ist auch so ein Thema mit den Regeln. Ich werde auch ganz häufig in Seminaren gefragt, auch in dem vorletzten jetzt war das sehr konkret. Da fragte dann eine Fachkraft und die war gut. Also ne, ich habe die dann schon erlebt an dem Tag, einen halben Tag lang. Und das war jetzt keine, wo ich sagen würde, ach, mach mal was anderes so. Hast du ja auch mal. Aber die war fit und die sagte dann irgendwann, ja, aber... Also wir redeten dann hypothetisch über einen Jungen und dann sagte sie, ja, aber der muss doch auch mal die Regeln jetzt beherrschen. Der muss das doch können. Da habe ich gesagt, ja, das muss der. Vollkommen richtig. Kann er jetzt aber nicht. Und jetzt? Jetzt beginnt die Pädagogik. Und für viele hört dann die Pädagogik auf. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich fange dann erst an zu überlegen mit dem Jungen. Und dann bin ich auch nicht, natürlich freue ich mich dann eher, wenn ich meinen Tag habe, wo alle nach den Regeln spielen. Aber wir sind Pädagogen. Darum geht es ja. Also wenn jeder nach den Regeln spielt und es allen gut geht, dann bräuchten wir keine Pädagogen. So, ne? Das ist ja das Ding des Ganzen. Und da geht es im Grunde hin. Also dann geht es darum, okay, was mache ich jetzt? Der spielt nicht nach den Regeln. Vielleicht finde ich mal raus, warum. Und vielleicht hat der gar keine Chance. Also es gibt ja sogar bis hin zur Traumapädagogik dann Kinder, die können das in dem Moment jetzt nicht, was du von denen erwartest. Auch trotz ihres Alters. Ne? Die sind dann in einer bestimmten Altersstufe und du dürftest das jetzt von denen erwarten können. Kann er jetzt aber nicht. So, dann kannst du nicht sagen, ja, das geht jetzt aber nicht. So, damit kommst du nicht weiter. Und dann musst du gucken. Und dann zeigt sich halt, bist du Anwalt der Regeln, die auch wichtig sind, ne? Aber bist du nur Anwalt der Regeln oder bist du Anwalt des Kindes? Geht's dir da am Ende darum, wo bin ich mit dem Kind dann weitergekommen? Und das sind halt Fragen, die sich viele nicht stellen. Also, viele weiß ich nicht, das ist jetzt so da salopp gesagt, ne? Wie ja, viele doch. Das nachher sind.
Ich glaub das schon, dass das viele sind.
Ja. Das so negativ ist. Ich kann da erstmal nichts gegen sagen, ja.
Ja, das ist furchtbar, das so zu sagen, aber unter anderem gibt's ja deswegen zum Beispiel meinen Podcast, weil das die Erfahrung ist, die ich flächendeckend irgendwie gemacht habe. Und es gibt ja noch viele, viele andere, die sich jetzt da auf den Weg machen und ein bisschen mehr für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung eintreten. Ja. Und das ist das Bild, das ich irgendwie zeichne, dass ganz viele ganz tolle Fachkräfte da sind und ganz viele, die irgendwie einen Schuss nicht gehört haben. Also,
ja. Muss ich dir leider so recht
geben. Ich finde,
man darf
das auch so benennen. Also ich bin da sehr Freundin von klaren Worten in dem Fall. Also das.
Ja, definitiv. Ja. Also und man muss dann auch Kollegen sagen oder Kolleginnen, so geht's nicht. So auch als Kollege, als Kollegin. Und mir wurde das auch gesagt. Also ich weiß nicht, als ich mich vor so einigen Jahren für die Jungpädagogik interessiert habe oder angefangen habe, mich dafür zu interessieren, da habe ich ja auch in die Richtung, ich mache auch heute noch Fehler, aber da habe ich auch in die Richtung Fehler gemacht. Und dann hat sich ein Kollege halt vor mich hingestellt und hat gesagt, so kann ich hier jetzt nicht mehr mitgehen, was du da machst. So. Und dann musste ich das reflektieren und letztendlich hatte er recht. Und das ist für viele Fachkräfte hart, ne? Also da muss man dann auch einfach.
Ja, auch weh.
Auf jeden Fall. Das ist ja die eigene Fachlichkeit, die dann da. Aber nur so komme ich weiter. Und hätte ich das damals ignoriert, hätte ich heute nicht die Fachlichkeit. Dann würde ich mir heute einen da vorreden und so tun, als ob und so, ne?
Ja.
Aber es ist tatsächlich schwierig, wie du sagst, ja.
Gibt es tatsächlich Unterschiede? Weil jetzt die letzten Dinge, die du gesagt hast, die kann man ja einfach generell auf Kinder beziehen, ja, auf Jungs und auf Mädchen. Ja. Also man muss ja immer einfach genau hingucken. Aber wo würdest du jetzt sagen, wo sind tatsächlich so ganz prägnante Unterschiede? Du hast vorhin schon gesagt, Jungs werden gern mal in so Schienen irgendwie gesteckt mit Eigenschaften, die man eher Jungen zuschreibt und eher weniger Mädchen. Gibt's noch mehr, wo man so ein bisschen merken kann, okay, da müssen wir jetzt noch mal hinschauen?
Also ich finde wichtig, überhaupt mit dem ganzen Thema im Grunde immer permanent in zwei Ebenen zu denken. Also einmal habe ich, man kann das so die statistische Ebene nennen, ja? Also es gibt statistisch gesehen mehr Jungen, behaupte ich jetzt einfach mal, komm vielleicht wieder Rede, jetzt kriegst du Mails oder so, das stimmt gar nicht. Aber ich würde jetzt sagen,
ich leite dir das alles weiter, kein Problem.
Ja, ich setze dann auf Ignore oder so, ich weiß gar nicht, ob das geht. aber ich würde mal so behaupten, es gibt in Deutschland mehr Jungen als Mädchen, die sich für Fußball interessieren. Oder, ne? Also so, es gibt mehr Mädchen, die rosa tragen als Jungen. Also jetzt mal richtig plakativ so, ja? Also das ist so die statistische Ebene. Und wenn ich dann irgendwie sage, okay, in den, und da bin ich mir jetzt aber mittlerweile auch nicht mehr sicher, aber ich sag mal so, als ich Junge war, da war es normal, dass ganz viele Jungen zum Beispiel im Kampfsport oder in ähnlichen Bereichen waren, ne, Kampfkunst und so, dass da waren ganz viele Jungs und weniger Mädchen. Heute, glaube ich, hat sich das gedreht, aber so, ne, um mal zu erklären, es gibt so Tendenzen. Das, was man aber auf keinen Fall machen darf, also das muss man mitdenken. Oder es gibt einfach, wie ich schon sagte, für Jungen grundsätzlich in Schulen Nachteile, weil die ganz viele Jungen, mit denen ich zum Beispiel arbeite, die sind sehr pleatsch und die checken aber ganz viel in der Bewegung, im Machen. Ja. Das heißt, die lernen ganz anders und sind nicht so, ja, wir setzen uns jetzt alle mal hin und reden darüber. Es gibt so einen schönen Satz auch, nicht so viel reden, die Jungs sind nicht blöd. Das hat mir mal so gezeigt, so, ach so, ich dachte, ich müsste jetzt viel mit denen reden oder so. Nö, die brauchen, die wollen das komprimierter haben. Also wer das so kennt, wenn man ganz viel anfängt zu reden, sieht man immer, dass die Augen so wegwandern und so, dann weiß man immer, gut, das war jetzt zu viel. Und nicht zu viel Information, sondern ich habe es nicht geschafft, das zu kürzen, sondern ich musste gerade hier einen langen Monolog halten. Also so eine Dinge, ja, die eigentlich auch positiv sind. Ich liebe zum Beispiel, muss ich sagen, die Selbstdarstellung, die liebe ich aber auch bei Mädchen, ne? So bei meiner Tochter zum Beispiel oder wenn ich so ganz konkrete Situationen habe, das finde ich auch mega so, ne? Aber ich erlebe das sehr häufig mit Jungs und so dieses Energiegeladene, so, na, ich bin der Superheld und ne, sowas, ich stelle mich da. Und das sind Dinge, die zum Beispiel in der Schule überhaupt nicht gefragt werden. Und das sind dann, ist quasi die statistische Ebene, so kann man das nennen. Jetzt gibt's aber noch die direkte Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt in die nächste Schule gehe, in die nächste Kita, und da, ich nehme mal 3 oder 5 Jungs, mit denen ich irgendwas mache, die können komplett aus der Statistik rausfallen. Und da muss ich aufpassen. Das heißt, ein junger Pädagoge muss, oder eine Pädagogin, je nachdem, muss das können, also muss in diesem Moment neu denken. Aha, ist das jetzt ein Junge? Vielleicht ist das nicht die schlaueste Idee, direkt gleich zu fragen, ob er Fußball spielen will, weil es ein Junge ist. Vielleicht fühlt er sich davon bedrängt. Jetzt gar nicht bewusst, es kann auch unterbewusst sein. Es gibt viele Jungen, die kenne ich, die denken, sie müssten Fußball spielen, weil das alle anderen auch machen, weil sie ein Junge sind. Und jetzt kann man sagen, ja, mal gut, die werden davon nicht sterben oder so. Nee, aber es beeinflusst dich total, wenn du dich nicht so entfalten kannst, wie du eigentlich bist. So. Und das sind so die beiden Ebenen, die ich sehr wichtig finde. Die muss man beide immer mitdenken und darf man aber nie durcheinander kriegen. Und das ist im Grunde so die Krux. Und viele, die sagen, ja, was soll denn Jungpädagogik? Wir wollen doch ganz woanders hin. Ja, da sind wir aber noch nicht. So. Und du musst beide Ebenen auch mitdenken und so weiter. Also das ist so, wie ich auch damit umgehe.
Ja. Ich dachte jetzt gerade, da fallen ja auch so Sachen rein, wie wenn man so automatisch irgendwie mit dem Kind wieder das Vespa einpackt oder so und dann sagt, schau, das kannst du ja zu Hause der Mama zeigen, zum Beispiel. Ja. Ne? Kannst du auch dem Papa zeigen, der kann das ja auch auspacken und mit dir noch essen oder so. Also, ne, und das ist, da habe ich vor einer Weile angefangen, so immer die Papas mitzudenken. Oder vielleicht sogar kurz vorher zu überlegen und zuerst die Papas zu nennen, weil die gibt's ja auch. Also und die sind ja immer jetzt auch sehr auch viel, so, ne? Genau, die sind ja jetzt sehr, sehr viel mehr präsenter, als sie das vor ein paar Jahren noch waren. Und ich finde es auch gut, aber dann muss man sie auch mitdenken. Das ist so ein bisschen ja auch unsere Verantwortung vielleicht in Kitas, dass es bei uns auch sich weiterträgt. Da musste ich gerade dran denken. Einfach um Kindern generell so das Spektrum zu zeigen, wohin eine Entwicklung gehen kann.
Total, denn wenn ich die Papas mitdenke, erstmal muss ich als Papa sagen, finde ich das für die Papas ganz gut, weil ich bin mit Leib und Seele Papa, so.
Ja.
Für mich ist das persönlich ganz wichtig, ist Teil meiner Identität ganz tief. So, ich bin Papa mit Leib und Seele und möchte dann in solchen Momenten auch mitgedacht werden. So, ich fühle mich dann ausgeschlossen. Wobei ich ja nun sagen muss, dass als Mann ich von diesem, jetzt kommen diese patriarchalen Geschichten rein, da habe ich natürlich insgesamt mehr Vorteile, aber solche Momente gibt es dann auch. Und die möchte ich dann auch nicht haben. Und ich zeige ja auch dem Jungen damit, guck mal, die Mama ist dafür zuständig und der Papa dann dafür. So, und das will ich ja gar nicht. Ich will ja wenn er das nachher so leben möchte, soll er das so machen. Es geht ja nicht, das denken ja viele, es geht ja beim Gender, Mainstreaming und bei diesen ganzen Themen nicht darum, jetzt alles so durcheinander und es gibt keinen Mann und Frau mehr und so, das ist ja völliger Quatsch, sondern es geht so, dass ein Mann so männlich sein kann, und zwar männlich im Sinne von, wie er das auslegt, ja, wenn ich koche, kann das genauso männlich sein, wie wenn ich Fußball spielen will, oder wenn ich draußen joggen gehe, oder wenn ich tanze, das ist alles männlich, ja, so kann ich mich ausleben und Frauen eben auch, und darum geht es ja letztendlich, und das den Kindern vorzuleben, so, das ist eigentlich so die Richtung im Grunde.
Mhm. Ich dachte jetzt gerade, hast du schon mal erlebt, dass jemand Angst hatte, wenn du das so schilderst, dass jemand irgendwie Bedenken hatte oder eine Angst hatte, dass ein Junge dann nicht seine Identität finden kann? Also es geht ja auch bei diesen ganzen Themen immer ganz drum, dass Kinder am Anfang gar nicht wissen, zu welchem Geschlecht gehöre ich denn, und dass sie das auch erstmal rausfinden müssen für sich. Hattest du schon mal, dass jemand dann gesagt hat, ja, aber wenn man alles so offen lässt, dann kann das ja gar nicht passieren?
Ich hatte auf jeden Fall, also so konkret das noch nicht, aber was so in die Richtung geht, ist eine Irritation. Okay, dann ist ja niemand irgendwas, so ungefähr.
Ja. Ne?
Also wenn ich nicht festlege, wie ein Junge zu sein hat, um ein Junge zu sein, dann weiß er ja nicht, wie er das dann im Grunde, ne, bestätigen soll oder sonst irgendwas. Und ja, dann war auch die Frage, okay, weil ich habe zum Beispiel auch häufig in vielen Seminaren schon gefragt, was ist eigentlich Männlichkeit, so wie definiert man das? Und ich habe dann die Definition, eine Definition gesagt, dass es also männlich ist, im Grunde alles, was ein Junge oder Mann tut, ist männlich. So. Und dann kommt natürlich ganz schnell die Diskussion, ja gut, dann ist ja nichts männlich und weiblich und so, weil der kann ja alles und nichts machen und sowas. Und es geht tatsächlich halt ja in diese Richtung, ne, dass der das so machen kann, wie er will. Aber es geht eben auch darum, und das ist nämlich das Entscheidende, ein Junge darf sich wie ein Junge fühlen. Der darf sagen, ich in meiner Identität, also es wird er ja nicht so konkret sagen, aber Teil meiner Identität ist es, ein Junge zu sein. Und das soll der machen. Also es gibt tatsächlich auch Menschen, glaube ich, habe direkt noch nicht so viele getroffen, aber die dann meinen, so, das müsste man jetzt auch noch wegnehmen. So, der soll sich nicht fühlen wie ein Junge, der soll sich wie ein Mensch fühlen. Ja, aber da sind wir noch nicht. Ja,
aber was ist
also
denn
dazu, dazu haben wir viel zu viele über Medien, viel zu viel, was uns gesagt wird mit Geschlechtlichkeit. Wir sind ja auch immer noch im Dualen, ne? Also ganz abgesehen davon, dass wir in Deutschland immer noch denken, es gibt nur Mann und Frau, biologisch, geschlechtlich. Und da, wenn ich dann über sowas rede, steigen die meisten schon aus. Ich kann das auch verstehen, weil es gibt halt viele, die sich damit nicht richtig auseinandersetzen. Und ich kenne auch welche, ja, die sich, ich sag mal, sehr überfachlich mit den Themen auseinandersetzen, und die kommen dann sehr stark von der Realität weg. So. Und das finde ich dann auch nicht gut. Aber man sollte zum Beispiel als Kita-Fachkraft in der Grundschule oder sonst was, sollte man sich mal mit dem Thema auseinandersetzen. So, was ein Junge ist, was ein Mädchen ist, wie man denkt, wie die zu sein haben oder, ne, all diese Dinge. Weil, das reproduzieren wir ja den ganzen Tag, ob wir wollen oder nicht.
Ja, ja, das ist ja bei so
aber
vielen
Sachen. Aber das ist so
Sachen,
das.
Ja, das ja die eigene Geschichte und wie man selbst die Dinge sieht, dass man das ja immer mitträgt. Und vielen fällt es halt schwer, das dann zu verstehen, dass es nicht so ist, wie ich es denke, sondern dass es vielleicht ganz anders ist. Und ich denke das nur, weil ich halt gewisse Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben. Und dann übertrage ich das irgendwie auf alle. Das, glaube ich, fällt schon auch manchen schwer.
Ja, das glaube ich auch. Es ist halt eine neue Art zu denken, und man muss viel von sich und seiner Welt in Frage stellen. Und da hört es bei einigen dann halt auf.
Ja. Ja, ich kann das auch verstehen irgendwo. Also, weil ich glaube, man fängt halt auch an zu schwimmen, wenn so ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast. Ja, wenn man, dann weiß man ja gar nichts mehr plötzlich. Dann muss man ja alles neu denken. Also ich hatte tatsächlich auch gerade so einen Widerstand, wo du dann gesagt hast, dass manche Leute wollen schon gar nicht mehr, dass die Kinder sagen, ich fühle mich als Junge oder das gehört so zu meiner Identität, sondern man soll sich dann als Mensch fühlen. Ja, aber wie fühlt sich denn jetzt ein Mensch, um Gottes Willen? Also ja, da bin ich jetzt kurz so, da dachte ich so, wow. Also ich verstehe den Gedanken, aber ich wüsste jetzt, ich selbst definiere mich ja sehr als Frau und ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich als Mensch anders fühlen würde. Also wäre das überhaupt ein Unterschied? Aber das ist auch sehr philosophisch. Ich hatte ein bisschen rumgefragt, hatte ich dir, glaube ich, vorhin schon erzählt, so unter meinen Leuten, was die so an Fragen für dich hätten. Ich muss das jetzt gerade kurz aussuchen. Und zwar hat mir die eine geschrieben, wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir für die Jungenpädagogik wünschen?
Also der erste definitiv, ich finde, Jungenpädagogik ist ein Thema, was in sämtliche Ausbildungsformen rein muss, die mit Jungen arbeiten. Also ganz klar ich auch nicht.
Und ich hatte das nicht.
Nee, also ins Studium muss das in die Erzieherausbildung, SPA und so weiter. Und es muss auch für die Lehrkräfte rein.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel in der Uni bin, in Flensburg, ganz oben im Norden, ja, dann habe ich da auch Lehrkräfte und angehende Lehrkräfte. Und für die ist das was komplett Neues, wo man dann immer denkt, ja, meine Güte, man kann es auch übertreiben. Aber mal ganz ehrlich, die Hälfte, sag ich mal roundabout ungefähr, mit den Kindern, mit denen wir arbeiten, die Hälfte von denen sind Jungen. Und fast bei jedem Jungen kommt dieses Thema, bei Mädchen dann teilweise auch, weil die finden auch in der Welt statt, ja. Also da ist ganz viel in dem Bereich drin und es gibt halt immer noch Fachkräfte, zum Beispiel, wie ich dann sagte, die vom Kämpfen negativ reden, die das sofort mit Gewalt in Verbindung bringen. Das macht auch was mit den Jungen, gerade mit denen, die den Wunsch haben, sich mit anderen irgendwie zu messen, sich auszuprobieren und ganz viel auf der Beziehungsebene. Ne? Findet Kämpfen ganz viel statt, wenn es positiv ist. Ne? Ich bin sauer auf dich, ich hau dich. Das ist Gewalt. So, das hat nichts mit dem Kämpfen zu tun, was ich meine. Sowas zum Beispiel oder diese Spiele, wo es dann auch um imaginäre Waffen geht oder sowas. Und das einfach mal überhaupt zu besprechen und darüber zu reden, das findet überhaupt nicht statt. Also das ist definitiv mein erster Wunsch, dass das da überall hinkommt. Und dass wir ganz ehrlich, Gender findet ja teilweise schon statt überall, aber das ist bei weitem nicht das Gleiche. Das ist ein anderes Thema, das auch wichtig ist, ne? Aber das ist nicht Jungenpädagogik. Und jetzt kann man natürlich, das finde ich immer so interessant, wird dann sofort gesagt, da haben wir wieder diese Dualität, ja, Mädchenpädagogik muss dann doch aber auch. Und dann sage ich immer so, keine Ahnung, ich bin kein Mädchenpädagoge, ja, ich rede jetzt von der Jungenpädagogik. Und das, was ich auch ganz häufig geschildert bekomme, ist von ganz vielen Kolleginnen, ich kann jetzt nur sagen, was mir geschildert wird, ne? Also ja, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es da irgendwie wie fachlich einen Unterschied gibt, also ganz bestimmt nicht. Das hat dann tatsächlich eher mit den Menschen an sich zu tun und nicht mit dem Geschlecht. Aber mir wird ganz viel von Kolleginnen das geschildert und von ich werde ganz viel von Kolleginnen-Teams gebucht, ja, in Kitas, in Schulen, ganz viel Grundschulen, um über dieses Thema zu referieren und mit denen da in den Austausch zu gehen und darüber zu reden. Weil da mir ganz viele schildern, so, sie können das nicht nachvollziehen. So. Und wenn wir jetzt ganz viele weibliche Fachkräfte haben, ich will damit ganz bestimmt nicht sagen, dass weibliche Fachkräfte grundsätzlich weniger Ahnung von diesen Bereichen haben. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Ich hoffe, das hört man auch raus, weil ich ja genau die ganze Zeit auch davon rede, dass eben diese Geschlechter so, die nicht die Rolle spielen. Also das ist ja Jungpädagogik, wie ich in anderen Themen eben schon gesagt habe. Aber ich kann da halt einfach sagen, ich werde da ganz viel gebucht und es wird mir eine gewisse Verständnislosigkeit von vielen darüber gebracht, aber gleichzeitig, und das ist die Fachlichkeit, ein Interesse. Und ich finde es unfair, diesen Fachkräften gegenüber, die nicht da auszubilden und denen nicht zu sagen, okay, pass mal auf, ihr könnt damit so oder so umgehen. Ne, wenn die sich bei euch in der Kita abschießen, ihr könnt das machen, ihr könnt das machen und mögliche Gründe können das und das und das sein. Aber das wird halt nicht gemacht. Wir reden stattdessen über so ganz übergeordnete Geschichten. Denen will ich die Wichtigkeit nicht absprechen. Aber meine Güte, das passiert doch jeden Tag in der Kita. Und wir haben jeden Tag die, leider, um es positiv auszudrücken, die Möglichkeit, das falsch zu machen. Und viele machen es auch falsch und können aber nichts dafür. Also ich finde es auch unfair, halt den Fachkräften. Das wäre tatsächlich mein erster Wunsch des Ganzen. Mhm. Und dann wäre ich auch schon ziemlich zufrieden, glaube ich. Ich überlege, was mein zweiter Wunsch wäre. Mein zweiter Wunsch wäre, dass sich noch mehr Fachkräfte für von der Gesellschaft als jung, jetzt sage ich mal ganz kompliziert, von der Gesellschaft als jung typisch angesehene Themen interessieren. Also das sehe ich zum Beispiel, ich habe viel in den letzten Jahren im Hort gearbeitet und es gibt eine komplette Verständnislosigkeit bei so Strategiespielen und so. Alles, was jenseits von Skippo und Mensch ärger dich nicht und Uno ist. Ne? Also da hört's bei den meisten auf. Und wenn ich einen Tisch anfange und da packe ich dann Strategiebrettspiele rauf oder sowas, dann habe ich da immer 8 bis 10 Jungs sofort, ohne dass ich irgendwas sage. Die setzen sich dann dazu. Und das mache ich gar nicht mit Absicht. Ich sag ja nicht, okay, jetzt wollen wir nur mit den Jungs spielen. Aber die setzen sich dazu, da gibt's dieses Interesse und die fressen das auf. Die finden das so cool und haben eine unglaubliche Motivation. Und ich kann da auch ganz viel mit dieser Motivation weiterarbeiten. Und da vermisse ich ein Interesse einfach von Fachkräften. Wobei ich aber sagen muss, mit den jüngeren Generationen, die jetzt kommen, da kommt das besser. Also die kommen so langsam nach. Da geht's auch viel in die Selbstdarstellung, was mir persönlich sehr gefällt. Ne? Also das ist mein Job. Ich bin Erzieherin im Kindergarten oder wie auch immer, ne, in der Kita oder in der Schule bin ich Lehrerin, Lehrer, was auch immer. Und das ist meine Identifikation. Sowas finde ich halt einfach cool. So.
Ja.
Ich überlege jetzt auch, ich weiß gar nicht, was ich noch so für Wünsche hätte. Am liebsten würde ich natürlich da überall in Deutschland rumtingeln, aber ich kann halt nicht alles machen. Ne? Also das wäre auch krass, wenn eine Person jetzt komplett Deutschland in Sachen Pädagogik. Ja. Da gibt's ja auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die das auch machen, aber eben nicht in den Schulen, nicht in den Hochschulen, nicht und ja. Wenn ihr das bei euch zu Hause anders haben wollt, dann sagt Bescheid.
Ja, dann komm ich das vorbei, machen wir auch noch nachher. Wo man dich erreichen kann und so weiter.
Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, du packst dann so Strategiebrettspiele aus. Das finde ich mega spannend. Ja. Hast du da hast du dir die selber ausgedacht? Sind das jetzt zwei Brettspiele, die du halt irgendwo kaufst und dann nimmst du die mit? Was sind das für Spiele?
Teils, teils. Also ich mache auch Fortbildungen tatsächlich in dem Bereich und die sind natürlich sehr rar gesät, weil die Nachfrage ist, aus den Gründen, die ich eben genannt habe, auch sehr klein. Wenn da welche sind, sind die immer mega motiviert. Also es macht super viel Spaß. Also Spiele, die ich mit denen spiele, sind dann häufig. Also es gibt so zwei Formen. Die eine Form ist, man hat selber so einen Avatar, also eine kleine Figur. Und mit dieser Figur muss man dann durch Würfeln, bewegt man sich Felder durch eine Welt und dann besiegt man Monster und dann kann man aufleveln. Also so ein bisschen auch, was in den Online-Games so drin ist. Und das baue ich tatsächlich, früher habe ich es anders gemacht, so mit so Fantasy-Figuren, die ich noch hatte. Aber heute mache ich das mit Lego. Das ist mega, weil, muss ich einfach jetzt mal, krieg leider nichts dafür, aber Schleichwerbung für Lego machen, weil man da halt tatsächlich dann die Ausrüstung, den Helm sieht und alles, was die dann so haben. Und das finden die mega. Also dieses sich selber erweitern und so. Also das einmal. Dann gibt es die Form, die ich auch mache, wo jeder sein kleines Volk hat. Also dann wird's auch so zu so einer Gruppenarbeitsgeschichte. Und dann geht's darum, dass dieses Volk überleben muss. Also man braucht dann gewisse Werkstätten, die man dann bauen muss und man muss dann Ressourcen sammeln und so, das lieben die. Also das ist richtig gut und die müssen ganz viel Teamwork dann machen. Ich habe sogar ein Spiel in dem Bereich entwickelt, das hat nur 2 Regeln und man spielt das los und während man das spielt, entdeckt man gewisse Steine so und jedes Mal, wenn man so einen Stein entdeckt hat in der Welt, darf man sich eine neue Regel ausdenken und das müssen alle gemeinsam machen. Also es ist ein sehr kooperatives Spiel, super. Und dann gibt's Spiele, die habe ich mir nicht selber ausgedacht, die ich aber selber großartig finde. Da gibt's ein Spiel, Crossmaster heißt das, schreibt sich tatsächlich K-R-O-S und dann Master. Viele denken immer an das Kreuz. Das ist so ein Arena-Spiel. Da muss sich jeder dann seine Figuren zusammensammeln aus, ich weiß nicht, 250 verschiedenen Sammelfiguren oder so, die es da mittlerweile gibt. Und muss sich die Teams zusammenstellen und das ist super komplex. Ist eigentlich so ab 14, glaube ich, oder so. Ich spiele es tatsächlich mit Erstklässlern. In einer leicht vereinfachten Version, aber die verstehen das alle schon, weil die Motivation so hoch ist. Und jetzt muss ich mal in meinen Bereich hier gucken. Jetzt kommen ein paar Spiele, die kann ich so weiterempfehlen, auch für die, die jetzt nicht so tief einsteigen wollen. Ein super Spiel ist Magic Maze, ein kooperatives Spiel, wo man nicht reden darf. Also ich habe noch nie so ein hektisches Spiel gesehen, was so leise ist. Ja. Five-Minute Dungeon ist der Knaller. Das geht 5 Minuten, da dauert das Aufräumen länger als das andere. Und es ist so Karten rausknallen. Super, macht super viel Spaß, auch kooperativ. Also es gibt mittlerweile sehr viele kooperative Spiele auch. Und dann gibt's ein Spiel, was ich sehr cool finde, ist Dice Forge. Bei Dice Forge geht es tatsächlich darum, durch Würfeln Punkte zu kriegen und man kann seine Würfel umbauen. Also man kann sich durch seine gesammelten Punkte bessere Plättchen kaufen und die steckt man dann auf die Würfel rauf. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch eins habe. Also so, das ist auch eher so Hort-Bereich eher. Mhm. Für den Kita-Bereich, für die Älteren gibt es tatsächlich Magic Maze Kids. Das finde ich sogar von der Aufmachung noch besser. Also das könnte man da auf jeden Fall ausprobieren.
Ja, cool. Mal. Weil ich dachte gerade, die ganzen Leute, die jetzt da unter Pandemiebedingungen arbeiten müssen und so, die womöglich jetzt von einem offenen Konzept in Stammgruppen wieder zurückverfrachtet worden sind oder so, denen fällt ja die Decke auf den Kopf irgendwann, wenn das noch eine Weile so bleibt. Für die ist das ja bestimmt geil, mit ihren Vorschülern solche Sachen zu machen.
Auf jeden Fall. Und da geht das los. Ich kann 2 Spiele noch kurz sagen. Das wird in dem Bereich voll reinbrennen. Wenn ihr Memory spielt und ihr habt es genauso als Erwachsene, dass ihr sagt, oh meine Güte, jetzt wieder Memory. Och man, muss das sein. Dann spielt Memoir mit diversen R's am Ende. Ist der Memory-Effekt, können auch die Kleinen schon. Und ist aber ein bisschen interessanter auch für uns. Ist aber hart, wenn man dann von den Lütten, also ich werde im Memory auch von den Kleinen gerne mal besiegt, gebe ich jetzt offen zu. Und ansonsten zum Schluss noch, jetzt muss mal gucken, wie das heißt, Troll und Dragon, das guckt euch nochmal an, ist ein super Würfelspiel, also so für zwischendurch. Und ist mal was anderes, also ich habe schon seit Jahren, Jahrzehnten, behaupte ich jetzt einfach, stimmt nicht ganz, aber nicht mehr Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Mensch, ärgere dich nicht ist ein super Spiel, wenn man eigentlich nur irgendwas tun will nebenbei und man will sich eigentlich unterhalten, ja. Aber auf Mensch, ärgere dich nicht muss ich nichts machen. So, ich muss nur würfeln, Figur setzen. Also mit Strategie, tut mir leid, das spreche ich jegliche Form der Strategie ab. Wenn man die anderen Spiele gespielt hat, dann. Und ich finde es auch unfair, es ist ganz schön hart. Da sind die neuen Spiele besser. Ja, das ist so ein kleiner Ausflug in die Spielewelt.
Voll gut, ich find's voll spannend. Ich war nie so die krasse Spielerin und irgendwie vor 2 Jahren oder so kam eine Freundin her und gesagt, hey, komm, wir machen Spieleabend und jetzt machen wir Spieleabende. Und das ist cool, es macht mega Spaß, aber ich hätte es halt nie gedacht. Und deshalb dachte ich gerade, das ist eigentlich wäre das echt eine gute Möglichkeit. Und wie du sagst, einfach mal von Uno und was man sonst halt so üblicherweise spielt, ein bisschen wegzukommen. Ja. Das wäre ja mal was. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gefragt hatte. Ich würde gern noch mal so ein bisschen das Ganze auf eine praktische Ebene kriegen. Und zwar hast du ja gesagt, es gibt auch viele, die einfach falsch reagieren, wenn die Jungs da am Kämpfen sind. Ja. Wie reagiere ich denn richtig?
Also der erste Fehler, der gemacht wird, ist, sie einfach erstmal zu lassen. Und dann dieses, ich frag die immer und wenn es nicht mehr geht und bla, dann denke ich mir, dann ist schon zu spät. So. Also dann kannst du nur noch hoffen, dass nichts passiert. Ein guter Pädagoge.
Hoffentlich stirbt keiner.
Genau. Das ist so. Und wenn nicht, dann ist ja gut. So, dann, ja. Nee,
das, ist nicht. Dann ist in Ordnung. Ja, wir holen einen Kühli, kein Problem.
Genau, so machen wir das. Und dann passiert halt. Und die wollen es halt und so. Ja. Nee, also jemand, der gut pädagogisch arbeitet, weiß, dass wir ganz viel präventiv machen. Das heißt, ich muss vorher den Kindern erstmal das richtige Kämpfen beigebracht haben. Das bedeutet, wir müssen uns ganz klar auf Regeln geeinigt haben. Und darauf einigen wir uns. Ja, die Kinder geben die Regeln vor. ich gebe dir zu, ich frage gerne nochmal, was ist denn damit oder darf man das, ne, damit die, ne, falls sie was vergessen. Aber die können sehr genau sagen, was sie gern möchten und was nicht. Das auch die Kleinen schon, ja, das wissen die. Und das ist das eine. Das zweite ist, ich gucke, welches Setting ist da. Ja, also nicht mal, wo einer mal reinspringen kann und dann geht er mal wieder woanders hin, sondern geschützter Rahmen, der muss da sein. Und dann auch gerne mit einem Erwachsenen, der dann dabei ist und das begleitet und auch für die Kinder da ist und mit denen reflektiert. Also wer das mal gemacht hat, nach Kämpfen zu reflektieren, der hat diesen Effekt, ja, den ich woanders gar nicht kenne, wenn man mit Kindern ein Problem hat und sagt so, das müssen wir jetzt klären. Und dann geht der eine weg und sagt, nö, hab ich keinen Bock drauf und geht weg. Und du kannst ja nichts machen. Kannst ja nicht ranzerren und sagen so, doch, ich möchte das jetzt klären. Und nach dem Kämpfen, da braucht man gar nichts machen. Die drängen sich auf. Die wollen das Problem geklärt haben. Und das ist super. Also wer gut angeleitete Kämpfe hatte und die reflektiert, es macht einen Heidenspaß. Es ist auch so genial, was manchmal die Kinder sich gegenseitig sagen, so, ja, ich fand dich auch ganz schön stark und was du da und dann die, ne, diese ganze Empathie, die da kommt, so.
Das ist halt dann auch ein positives Feedback, ne? Also, cool.
Total. Also es ist sehr positiv alles. Ich weiß, unangeleitete Kämpfe nach dem Motto, ja, wir gucken mal, was passiert, da ist auch nicht so viel Positives. Da lässt man die ja alleine damit. Das Positive kennen wir ja aus der Sprache. Wenn wir uns mit denen zusammensetzen und mal gemeinsam zum Beispiel ein paar Regeln überlegen oder wer das kennt, so diese warme Dusche, wir sagen uns gemeinsam mal jedem anderen so, was wir toll finden an dem und was der gut kann, dann, das ist was ganz Schönes. Und wenn wir das im Kämpfen haben, ist das nochmal doppelt so schön, weil es viel körperlicher ist, viel ganzheitlicher, um mal so in diese Richtung zu sprechen. Aber das wird halt nicht gemacht, weil, und das ist es auch wieder, die meisten wissen auch gar nicht, wie man Kämpfe anleitet. Und das wusste ich früher auch nicht richtig, ne? Und ich habe jahrelange Kampfsporterfahrung, aber die hat mir dabei nicht weitergeholfen. Also nur weil ich weiß, wie Karate geht und habe auch schon etliche Gruppen geleitet, das, was ich dann da mache, ich zehre da viel aus dem Bereich. Also ich bin Anleiter für Kampfesspiele nach Josef Riederle, kann ich nur weiterempfehlen, ist der Hammer. Ganz viel Haltungsarbeit auch und so. Und also das kommt da, das ist der Hammer einfach. Und dann, was auch wichtig ist, sind Rituale. Also sich vorher und nachher zu versprechen, in die Augen zu gucken, ne, wie mache ich das? Und nicht einfach nur, ja, wir gucken, dass wir das ja alle schon machen. Ist was ganz anderes, wenn man ein Ritual hat, wo man am Anfang sich verspricht, aufeinander zu achten. Es gibt da noch bestimmte Sachen, die man sich versprechen kann. Aber so darum geht's. Und dann ein Anfang, ein Ende, das sind so Dinge, wie man Kämpfe anleitet. Und wer das weiß, der hat diese ganzen Probleme nicht mit, oh, jetzt hat er dem aber einen auf die Nase gegeben, jetzt ist es gekippt. Bei mir sind Kämpfe, also ich sag mal, jetzt ungelogen, von, ich weiß nicht, 500 Kämpfen kippt vielleicht ein Kampf. Ich glaube, mir sitzt das, also ich wüsste nicht wann, ich wüsste wirklich kein einziges Mal, aber ich würde jetzt so zugeben, bestimmt war einmal dabei, wo es gekippt ist. Aber ich könnte jetzt keins rausholen. Und ich habe schon ganz viele Kämpfe mit Kindern gehabt. So, und da kippt nichts. Die sind alle super fair. Es geht da um ganz andere Sachen, die dann nachher schwierig sind. Zuhören zum Beispiel und so.
Ja.
Aber das ist so das, wie ich mit Kämpfen umgehen würde. So. Ja. Also ganz viel präventiv und dann gemeinsam. Und denen zu sagen, ja, finde ich geil, dass ihr überhaupt Bock drauf habt. Es macht super Spaß, ne? Und denen nicht wieder zu sagen, ja, ich weiß ja, dass ihr das unbedingt wollt. Und da kriegst du doch ein schlechtes Gewissen. So, du hast doch nicht das, also kämpfen, wenn man das will, ist etwas sehr Lebensbejahendes, etwas Positives. Und wenn dann jemand ankommt und sagt, naja, ihr müsst das ja unbedingt machen, ich kenne euch Jungs ja und so, dann denkst du auch so, nee, lass mal bitte. Also,
ja, und Kinder spüren das, also die hören das ja raus, die kriegen ja auch Erwartungshaltungen direkt mit, wenn man das eigentlich nicht will. Oder andersrum, wenn man von ihnen unbedingt was will. Die merken total. Das ja und dann man transportiert das ja immer mit. Was ich jetzt gerade so ein bisschen noch für mich rausgedacht habe, ist so, wenn ich Kindern beibringe, wie man richtig kämpft mit diesen Regeln und man trifft Absprachen und so weiter, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es dann wirklich mal zu einem Streit kommt in irgendeiner Form, dass die da ja auch dann ganz anders damit umgehen können.
Total.
Die haben ja da ganz andere Skills dann.
Also die haben vor allem die Skills, wenn man das wirklich länger mit denen macht, jetzt nicht irgendwie ein, zwei Mal, sondern das ist etwas, was da wöchentlich stattfindet, was ich ja auch häufig dann in Kitas mache. Ich erkläre dann, wie man Dinge anleiten kann, wie man überhaupt mit dem Thema umgeht, dass das eben wöchentlich statt oder vielleicht sogar täglich stattfinden kann. Dann ist es am Ende sogar so, dass die Kinder, die das Kämpfen nicht mehr als Option sehen, ihre Meinung durchzukriegen. Vorher ist das so, naja gut, wenn ich der Stärkere bin und ich bin Kopf größer als der andere, dann habe ich schon mal ein ganz anderes Argument, so, ne?
Ja,
und wenn die darin, ich sag mal ganz frech, geschult sind, also so, das Kämpfen ist etwas, was ich gemeinsam mit einem Partner mache und nicht gegen einen Gegner, dann, wenn sie diese Gegnerversion haben, also wenn sie Streit haben mit jemand anderes, dann denken sie nicht darüber nach, ob sie körperlich werden, weil sie das als Positives sehen, so kann man das vereinfacht sagen. Und das ist dieser Effekt. Ich hatte letztens auch einen Elternabend, wo ich das erklärt habe, da war sehr große Ungläubigkeit und ich habe genau die andere Seite. Ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, wie jemand sowas denken kann, ne? Weil ich jetzt schon so lange damit arbeite und eben diese Kinder damit begleitet habe und dann das auch ganz häufig gesehen habe, dass sich dagegen entschieden wird. So. Also das ist eher dieser Effekt. Und dann geht's darum, inhaltlich sich auseinanderzusetzen, ne? Und dann zu diskutieren und so und eben nicht dem anderen auf die Nase zu geben.
Was ja super cool ist, weil genau das wollen wir ja. Wir wollen ja Kinder, die genau das können am Ende des Tages, ne?
Ist ja total. Mega für mich cool. Für mich die beste Form der Gewaltprävention überhaupt.
Ja.
Also Gewaltprävention ist nicht, sich in den Kreis hinzusetzen und darüber zu reden, was wir machen wollen und was wir nicht machen wollen. Ich will das nicht in Abrede stellen. Also sowas ist eine gute Idee, das mache ich auch mal. Aber das ist nicht zu vergleichen damit, wenn ich den Kindern das Kämpfen beibringe und die merken, das ist keine Option, um sich zu streiten. Das ist kein Grund. Also so machen wir das nicht. So, ne? Ja.
Gut, wir sind schon eine ganze Weile am Quatschen, ne? Ich habe jetzt nur ein bisschen. Ich habe noch zwei Fragen.
Ja.
Und dann muss ich mich bremsen, weil ich finde es super spannend. Ich glaube, ich könnte noch mal eine Stunde mit dir quatschen. Aber Frage Nummer eins: Wenn ich jetzt jungen Pädagogin oder jungen Pädagoge werden möchte, wo kann ich das lernen?
Also, wenn es um eine Zertifizierung geht, dann sind das zum Beispiel in Schleswig-Holstein 8 Module. Das bieten wir jetzt tatsächlich. Es geht jetzt bald wieder los. Dafür muss man aber aus Schleswig-Holstein kommen. Nur mal so als
das
Beispiel.
Ist schlecht. Für mich jetzt zum Beispiel wäre das ganz schlecht.
Das gibt es aber auch in anderen Bundesländern.
Tatsächlich, ich habe das noch nie gehört.
Ja.
Das ist so schlimm.
Ja, also man muss es mal googeln und was man sehr gut googeln kann, ist LAG, das ist dann die Landesarbeitsgemeinschaft Jung, dann des jeweiligen Landes, ne, des Bundeslandes. Und dann kann man auch, wenn man will, BAG Jungen und so, ne, das ist also bundesweit, und kann man da auch nachfragen. Tatsächlich sage ich aber auch ganz ehrlich, das Direkteste ist auch, also wenn es nicht um diese Zertifizierung geht, sondern wenn es darum geht, ich möchte jetzt einfach Know-how in dem Bereich haben, dann sage ich jetzt ganz frech Bescheid sagen. Und dann gucken wir, dass wir Termine finden und dann komme ich vorbei. Also ich bin ja auch, ich sag mal, im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Ich hätte fast gesagt, noch weiter. Es gab mal fast die Idee, dass ich nach Dänemark fahre. Da wäre dann sogar schon ein Übersetzer gewesen, aber das scheiterte an andere Dingen. So, das wäre das erste Mal gewesen tatsächlich, dass ich auch im nicht deutschsprachigen Raum referiert hätte. Aber ansonsten, Deutschland, Österreich, Schweiz, komme ich überall hin, ist alles kein Problem.
Sehr cool. Und das ist eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage.
Ja.
Nämlich, wo und wie kann ich denn überall mit dir Kontakt aufnehmen? Ich schreibe es alles auch nochmal dann in die Shownotes, weil das kann ich aber es wäre ja schön, wenn du das einmal kurz sagen könntest. Wo und wie erreicht man dich am besten?
Ja, gerne. Also das Einfachste ist tatsächlich bei Instagram unter Kaffee mit Dirk. Ja, da gibt's dann auch einen Kaffee und so weiter. Wer sich das mal anguckt und eine Story da anguckt, genau, der wird das verstehen, worum es da geht. Ich trinke halt gerne Kaffee. Wobei ich eigentlich nie Kaffee trinke. Bei mir ist immer Latte Macchiato, aber andere Geschichte. Also Kaffee mit Dirk Instagram, ja, da gibt's auch ganz viel Stories und da kann man auch schon mal reingucken. Da mache ich auch die meisten Ansagen, zum Beispiel jetzt auch zum Online-Seminar, was jetzt wieder stattfindet, das nächste. Also da findet man die meisten Infos. Ich bin auch auf Facebook. Ich muss jetzt aber leider mal so ein bisschen sagen, ich fand in letzter Zeit bei Facebook die Diskussion immer sehr negativ und das fand ich sehr anstrengend. Also ich bin zurzeit lieber bei Instagram unterwegs, muss ich ehrlich
zugeben. Das sagen aber viele. Das sagen echt viele, dass Facebook so ein bisschen die negativen Menschen abfängt und die anderen sind auf Instagram.
Ja, können wir ja so machen. Dann
ja, das ist okay. Dann sind wir da zumindest safe, was diese ganzen Differenzierungen angeht. Das ist doch fein.
Ja.
Ich finde das
so. Ja. So machen wir
okay.
Das.
Wo noch?
War das also über meine Homepage, ja, jungsverstehen.de, aber da muss ich zugeben, die vernachlässige ich kläglich. Also ich bin sehr viel im Social Media einfach unterwegs. Kann aber auch sagen, okay, wenn irgendwas ist, einfach eine E-Mail schreiben an dirk@fiebelkorn.de. Sowas geht auch super. Ansonsten gibt's auch ein paar YouTube-Videos und so bei mir auch einfach mal eingeben. Was weiß ich, bei den Kita-Helden zum Beispiel gibt's ein schönes Interview mit dem Andreas Ebenhöhe, der hat mich da interviewt oder sowas, wer die kennt. Und. Also da einfach mal googeln. Aber wie gesagt, bei Instagram geht's schnell. Wer Instagram nicht hat, dann eben über E-Mail. Das ist das Ding. Und wer mich noch länger ertragen kann beim Sabbeln, dem kann ich noch unseren Podcast empfehlen. Das ist praktisch pädagogisch. Den kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Und den mache ich zusammen mit dem Jens Eichert. Da sind wir im Duo und das geht nicht nur um Jungpädagogik, sondern im Grunde um alle möglichen Themen rund um die Pädagogik insgesamt. Also da kann man sich noch mal ein bisschen was anhören.
Ich danke dir vielmals für die viele Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen ganzen Haufen Sachen zum Nachdenken und ich bin sehr inspiriert jetzt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es vielen Leuten so gehen wird, wenn die das hier hören. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Gerne wieder. Also fände ich sehr schön, wenn da einige inspiriert sind und Lust haben, mal in das Thema Jungpädagogik reinzugucken oder sich da fortzubilden und so weiter. Und wir können aber gerne machen, schreibt doch mal hier der Fair ganz viele Fragen, wenn euch das Thema interessiert. Wenn nicht, dann nicht. Aber schreibt doch mal dann ganz viele Fragen und dann machen wir einfach eine Runde nochmal mit Fragen.
Das wäre cool. Das ist eine saucoole Idee.
So Kurzfragen, das finde ich auch immer ganz, ganz lustig. Einige Fragen kann man ja dann länger beantworten, aber wenn man auch so Kurzfragen hat und so, das finde ich immer ganz nett. Das höre ich auch selber gerne, muss ich sagen, so von in anderen Podcasts und sowas. Genau. Macht das mal. Stimmt. Wenn ihr nicht schreibt, wissen wir Bescheid. Dann nicht.
Dann sind wir beleidigt.
Genau.
Dann wollen wir mit niemandem mehr was zu tun haben.
Naja, wenn sie deine anderen Folgen dann noch hören, dann weißt du Bescheid. Aber so,
ja, das, genau. Mal gucken. Mal gucken. Okay, ich beende jetzt mal die Aufnahme.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, danke dir. Vielen Dank, dass du diese Folge angehört hast, dieses tolle Interview mit Dirk. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hört es auch. Wir hatten einen richtig guten Abend. Wir hatten richtig Spaß. Und ich denke, es ist auch super informativ. Und ich werde auf jeden Fall sämtliche Kontaktdaten von Dirk mit in diese Infobox reinpacken, in den Beschreibungstext. Und wenn ich sie finde, auch die ganzen Spieletipps, die er jetzt noch gesagt hatte. Und ja, wenn ihr tatsächlich jetzt noch irgendwie Fragen habt, dann schreibt die total gerne an mich über meinen Instagram-Account, einfach Fea Finger eingeben, dann findet ihr mich da. Schreibt mir da total gerne alle eure Fragen, weil Dirk und ich hätten, glaube ich, echt Lust, nochmal uns da virtuell zu treffen und da Fragen zu beantworten. Da würdet ihr uns einfach einen Riesengefallen damit tun. Wir hätten vielleicht am meisten Spaß, aber man weiß es nicht. Manchmal ist es auch für andere Leute cool. Ja, ansonsten hätte ich nur noch eine Bitte. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du vielleicht noch andere Folgen hast, die dir super gefallen, dann empfiehl die naive Welt an so viele Leute weiter, wie es geht. Empfiehl das, teil das überall hin, kommt in Austausch über die Themen, das ist auch so ein Punkt, aber vor allem empfiehl die naive Welt, empfiehl mich, wohin es geht, weil dadurch kriege ich einfach noch viel, viel mehr HörerInnen und darum geht es mir ja am Ende des Tages. Dadurch kriegen wir mehr Empathie in Kitas, dadurch wird das ganze Leben im Kita-Dschungel für uns alle am Ende einfacher und nicht nur dadurch, natürlich auch durch andere Sachen, aber ich denke, wenn ich dazu einen Teil beitragen kann, dann mache ich das gerne und dein Part ist einfach nur überall hin verteilen und sagen, hey, das ist ein geiler Scheiß, hört euch das alle an. Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge zum Thema Basteln. Wie genau ich die nenne, weiß ich noch nicht, aber ich habe sie aufgenommen, deshalb weiß ich, dass es die geben wird. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine tolle Woche und verabschiede mich mit empathischen Grüßen aus meinem Wohnzimmer. Bis dann. Ciao.